Wie schon angekündigt, haben wir heute Dr. Christian Hofreiter zu Gast. Wir sind sehr erfreut. Und Dr. Hofreiter ist Research Fellow am Oxford Center for Christian Apologetics und Direktor des Zacharias-Instituts für Wissenschaft, Kultur und Glaube in Wien. Er ist gebürtiger Tiroler und forschte an der Universität Oxford zur Wirkungsgeschichte von Völkermordtexten im Alten Testament. Zuvor studierte er an der Universität Innsbruck Dolmetschen und war anschließend als Lehrbeauftragter am dortigen Institut für Translationswissenschaft tätig. Dem folgten mehrere Jahre der politischen Interessensvertretung in Washington D.C. sowie sein Theologiestudium in Oxford. Dort erwarb er seinen Master of Arts, Master of Studies und seinen Doktor der Philosophie. Dr. Hofreiter ist ordinierter anglikanischer Pastor und arbeitete in Oxford als Seelsorger für Studierende und Lehrende. Er ist verheiratet und hat 2 Kinder.
Und Sie lieben die Berge, haben wir gehört. Berge können wir Ihnen in Greifswald leider nicht bieten, dafür eine Bühne, ein Mikrofon und einen herzlichen Applaus zur Begrüßung.
Vielen Dank für diese herzliche Vorstellung, dieses herzliche Willkommen von Ihrer Seite. Ich habe mich gefragt, warum gerade ich als Österreicher, der ich jetzt in Wien lebe, so weit im Norden, im Greifswald, zu diesem Thema Religion und Gewalt sprechen soll. Und habe mir natürlich, wie man das heute so macht, in einer unfehlbaren Quelle dazu Informationen verschafft, nämlich auf Wikipedia. Und habe dann gesehen, dass Greifswald ja einmal von den kaiserlichen Truppen eingenommen wurde. Und zwar war das, wie Sie sicher alle wissen, 1627 unter Wallenstein. Und dann gab es eine Terrorherrschaft im Dreißigjährigen Krieg, bevor dann die Schwedenzeit begann. Ich hoffe, da sind keine Rechnungen offen. Also das wird es hoffentlich nicht gewesen sein. Wie gesagt, ich habe mich akademisch mit der Frage von Religion und Gewalt sehr viel befasst, in meiner Doktorarbeit befasst. Aber persönlich hat es mich schon vorher auf die Frage gestoßen, Religion, Glaube, Gewalt. Und zwar, mir geht es so wie vielen, die in Österreich, die in den Demokratien Europas aufwachsen, religiöse Gewalt, Völkermord, Krieg, kenne ich und viele aus meiner Generation hauptsächlich aus den Medien, aus Filmen, aus der Zeitung. Das hat sich bei mir geändert, ein Stück weit, als ich einige Wochen in Ruanda zugebracht habe, einige Jahre nachdem es dort 1994 zu dem Genozid, zu dem Völkermord kam, wo ungefähr 1 Million Tutsis und moderate Hutus von mordenden Banden, oft von ihren Nachbarn, abgeschlachtet worden waren. Und ich weiß noch genau, ich habe diese Gedenkstätten besucht und das ist sehr eindrucksvoll, aber am eindrucksvollsten war es für mich, eine junge Frau kennenzulernen, die in diesem Gästezentrum arbeitete, wo ich untergebracht war. Ihr Name war Francine. Sie war 19, als ich sie kennenlernte, 8, als der Genozid stattfand. Und ich habe sie mal gefragt, wie war das für dich? Möchtest du darüber sprechen? Und sie hat gesagt, ja, machen wir morgen. Und ich wollte nicht mehr darauf zurückkommen, weil ich mir gedacht, das ist sehr persönlich, ist vielleicht traumatisch. Und dann hat sie von sich aus mich darauf angesprochen und hatte 3 oder 4 DIN-A4-Seiten vollgeschrieben mit Notizen, weil sie mir davon berichten wollte, wie das war. Weil es in dieser Zeit kaum jemand gab, der sich Zeit nahm zuzuhören, weil so viele furchtbare Geschichten in diesem kleinen Land geschehen waren, dass die Geschichte einer einzelnen Person unterging in der Fülle des Leids. Und sie hatte Bilder mitgebracht von ihrer Volksschulklasse und hat dann darauf gezeigt und gesagt, il est mort, il est mort, elle est morte, elle est morte, er ist tot, sie ist tot, sie ist tot. Alle ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die Tutsis waren, waren gestorben, außer ihr. Sie hat mir erzählt, wie sie auf einer Insel waren und wie sie Leichname den Fluss, wo sie versteckt hatten, wie sie Leichname den Fluss hinab treiben haben sehen. Und ich fragte, wie das war für sie als Kind. Und sie sagte, sitte normal. Das war normal. Und wenn irgendwie diese extreme Form von Gewalt, eine extreme Form von Gewalt persönlich wird, Gestalt gewinnt, die Gestalt eines reizenden jungen Mädchens, einer jungen Frau, dann wird das Ganze schwieriger einzuordnen. Dann ist es weniger leicht abzutun. Und seit dieser Zeit, seit diesem Besuch in Ruanda, beschäftigt mich das eben auch persönlich. Wenn wir speziell über Religion und Gewalt reden, fällt vielen von uns wahrscheinlich in der heutigen Zeit vor allem der Terrorismus, der im Namen des radikalen Islam, wie man ihn nennt, vorkommt, sei es in Bombenanschlägen, sei es in Attentaten, nicht nur draußen in der Welt, auch hier in Deutschland. Aber natürlich sehen wir Ähnliches auch in Myanmar, wo Buddhisten Muslime verfolgen, Rohingyas. Wir sehen Ähnliches in Indien, wo fanatische Hindus Andersgläubige verfolgen. Und wir sehen das natürlich ganz eindeutig auch in der Geschichte des Christentums. Den 30-jährigen Krieg habe ich schon erwähnt, die Kreuzzüge, die Hexenverfolgungen könnte man erwähnen, aber man kann bis in die heutige Zeit gehen, Anders Behring Breivik, der Norweger, der 69 Menschen ermordet hat und sich als Nachfahre der Kreuzritter sah, der das Abendland, das Christliche, retten wollte. Was für eine verrückte Welt ist das? Und ist nicht zumindest ein Grund der, dass die Menschen eben viel zu religiös sind, viel zu fanatisch, fundamentalistisch religiös sind, auf der Wahrheit ihres Glaubens beharren und daher Andersgläubige nicht dulden können und letztlich gewalttätig werden, ja bis hin zur Gewalt, die Tod bringt. Über diese These, dass vor allem die starken religiösen Überzeugungen eine große Rolle spielen bei der religiösen Gewalt, möchte ich ein bisschen gemeinsam mit Ihnen nachdenken heute Abend. Sie wurde berühmt gemacht zum Beispiel von dem eminenten Ägyptologen Jan Assmann, der gemeinsam mit seiner Frau Eleida ja letztes Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Der war Professor an der Uni Heidelberg und hat jetzt eine Ehrenprofessur an der Uni Konstanz. Und ganz kurz gefasst ist das, was er den Preis des Monotheismus, des Glaubens an einen Gott nennt, der: sobald ich behaupte, es gibt nur einen Gott, stellt sich im Bereich der Religion die Wahrheitsfrage. Denn wenn mein Gott der eine Gott ist, der einzige Gott, und du nicht an diesen einen einzigen Gott glaubst, ist dein Gott ein Götze. Dann bist du ein Irrlehrer, dann bist du jemand, der falsch glaubt, dann gehörst du zu den Goyim, den Heiden aus jüdischer Sicht, zu den Nationen, zu den Kufirs. Also ein neues Feindbild tritt damit auf den Plan der Menschheitsgeschichte. Die Diagnose wäre also, das Problem mit Religion und Gewalt ist vor allem dieser Wahrheitsanspruch, den insbesondere die monotheistischen Religionen für ihren Gott behaupten. Wenn wir nun gemeinsam darüber nachdenken, könnte man sagen, okay, dieser Wahrheitsanspruch, wenn wirklich der das Problem ist, wie sollten wir dann über die Realität, über die großen Fragen dahinter denken, sowohl einerseits theoretisch, was beschreibt die Welt am besten, und zweitens, was hilft uns, wenn es unser Ziel ist, Gewalt zu minimieren und Frieden zu maximieren, also pragmatisch, praktisch. Zuerst theoretisch. Unter einer Voraussetzung ist der Wahrheitsanspruch der Religionen jedenfalls falsch, nämlich wenn es keinen Gott gibt. Wenn der Atheismus recht hat, der sagt, es gibt keinen Gott und keine Götter, dann ist es natürlich so, dass jeder Wahrheitsanspruch einer Religion im Grunde genommen lächerlich ist und eben ins Leere weist. Das heißt, das würde uns von der Theorie her helfen, dass wir sagen, naja, beharrt nicht auf dem Wahrheitsanspruch, denn wir alle wissen ja, es gibt eigentlich keinen Gott. Ein kleines theoretisches Problem dabei ist, dass wir eben nicht alle wissen, dass es keinen Gott gibt. Und es gab mal in der Soziologie die These, dass mit zunehmender Bildung und mit zunehmendem Wohlstand die Religion immer mehr abnehmen wird und letztlich verschwinden wird. Diese These wird heute kaum noch von Soziologen vertreten, weil sie in der Empirie sie nicht bewahrheitet hat. Ich kenne das aus dem Mikrokosmos Oxford, damit verbindet man vielleicht lautstarke Atheisten, so wie Richard Dawkins, den emeritierten Biologieprofessor, Autor des Buches Der Gotteswahn. Aber ich kenne Dutzende von herausragenden Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, von Forscherinnen und Forschern, die immerhin gut genug sind, um in Oxford eine Professur zu bekommen, die ganz stark davon überzeugt sind, dass es Gott gibt und mehr noch, dass man diesen Gott irgendwie auch kennenlernen kann. Das heißt, die Säkularisierungsthese, dass je mehr man weiß, desto weniger man religiös bleibt mit dem wachsenden Bildungsgrad, die stimmt einfach in meiner Beobachtung nicht und nicht nur in der meinen. Aber auch pragmatisch bin ich nicht sicher, ob uns der Atheismus weiterhelfen würde. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, sagen wir in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, war es so, wenn der Atheismus zum staatlichen Programm wurde, hat es nicht unbedingt zu den freiesten und blühendsten Gesellschaften geführt. Und einen Philosophen, den ich in dieser Richtung sehr spannend finde, ist ein Philosoph, der an der London School of Economics unterrichtet, John Gray heißt er. Und er ist selbst Atheist in der Schule Nietzsches und er schreibt an, unter anderem gegen andere Atheisten, so wie Richard Dawkins, die nennt er die neuen Atheisten. Und in einem Artikel aus dem Jahr 2015 schreibt er Folgendes zu dieser Frage. Für die atheistischen Missionare des 21. Jahrhunderts sind eine liberale Geisteshaltung und eine wissenschaftliche Weltauffassung ein und dasselbe. Es ist eine angenehm einfache Gleichung. Tatsächlich jedoch gibt es keine tragfähigen Verbindungen, weder logischer noch historischer Natur, zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten. Zwischen Atheismus, Wissenschaft und liberalen Werten gibt es weder eine logische noch eine historische tragfähige Verbindung, schreibt John Gray. In Bezug auf die liberalen Werte formuliert er es so: Wie könnte irgendeine Zunahme der wissenschaftlichen Erkenntnisse je Werte wie die Gleichheit aller Menschen oder die persönliche Autonomie begründen? Die Quelle dieser Werte ist nicht die Wissenschaft. Wie der belesenste atheistische Denker aller Zeiten argumentierte, damit meint er Nietzsche, ist es vielmehr so, dass diese zentralen liberalen Werte ihren Ursprung im Monotheismus haben. Von dem Menschenbild, das darauf beruht. Interessant, schreibt er als atheistischer Philosoph, ist natürlich auch nicht unfehlbar, aber ich finde es naheliegend zu sagen, dass pragmatisch der Atheismus uns nicht unbedingt weiterhelfen wird. Wenn wir sagen, okay, Atheismus ist vielleicht zu krass, weil das wäre ja wieder ein Wahrheitsanspruch, ich weiß, wie es wirklich ist. Wenn wir bescheidener sind und sagen, ich weiß es nicht, aber du weißt es auch nicht, dann nehmen wir ein griechisches Wort dafür her und nennen uns Agnostiker. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es so genau, gibt es einen Gott, gibt es viele Götter, welche Götter. Und wenn wir alle Agnostiker wären, dann könnten wir besser miteinander umgehen. Als Agnostiker könnte man zu einmal die starke Variante sagen, es ist völlig unmöglich, dass jemand wissen kann, ob es Gott gibt oder nicht. Diese starke Variante ist wahrscheinlich ein bisschen überzogen, weil man damit auch sagen würde, wenn es denn einen Gott gibt, ein allmächtiges, allwissendes Wesen, dann ist es diesem Wesen jedenfalls unmöglich, sich den Menschen so zu zeigen, dass sie wissen, dass es ihn gibt. Und das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu stark als theoretischer Anspruch, aber die schwache Variante, die sagt, na, vielleicht theoretisch hätte Gott das tun können, wenn es ihn denn gäbe, aber de facto hat er es wohl nicht getan, Daher gibt es die vielen Religionen, die vielen Meinungen, die vielen unterschiedlichen Zugänge. Deshalb ist am besten, am sichersten, wir bleiben agnostisch. Dieser Zugangsweise kann ich persönlich sehr viel abgewinnen, weil wir zugeben dürfen, müssen, sollen. Es ist einfach so, dass niemand letztlich einen Beweis für die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes erbringen kann, der alle vernünftig denkenden Menschen überzeugen wird. Das ist unmöglich, das gelingt niemandem. Allerdings gibt es sehr viele Dinge, die wir wissen, die wir aber nicht beweisen können. Ein banales Beispiel: Ich weiß, was ich gestern früh gefrühstückt habe. Das sagt mir meine Erinnerung. Ich kann es nicht beweisen, es gibt keine Zeugen und es ist bereits verstoffwechselt und den Weg aller Dinge gegangen. Ja. Und dennoch weiß ich, was ich gestern zum Frühstück gegessen habe. Das ist banal. Andere Dinge, zum Beispiel, dass die Welt älter ist als 3 Minuten, wissen wir auch, können wir auch nicht beweisen. Wittgenstein hat das aufgezeigt. Es lässt sich nicht beweisen. Es könnte alles so gemacht sein, dass es den Anschein von Geschichte, von Erinnerung hat, aber nicht tatsächlich hat. Also man könnte ganz extrem skeptisch werden, aber das wären Extrempositionen. Das eine ist banal, das andere ist extrem. Aber die Dinge, die wir wirklich spannend finden, zum Beispiel, ob meine Frau mich liebt, kann ich niemandem beweisen. Und dennoch setze ich mein Leben darauf. Ich lebe so, weil ich glaube, dass ich gute Gründe habe, dass meine Frau mich liebt. Also viele Dinge wissen wir zumindest aus ausreichend guten Gründen, dass wir unser Leben drauf bauen. Wir alle treffen Entscheidungen, wie wir unser Leben ausrichten, welche Werte uns wichtig sind, was unserem Leben Sinn und Glück, Zukunft, Halt gibt. Und so gut wie gar nichts von dem können wir beweisen. Und dennoch handeln wir zumindest hin und wieder nach bestem Wissen und Gewissen. Wie weit hilft uns der Agnostizismus beim Gewaltproblem? Einerseits hilft er uns, weil wir sagen, okay, wir müssen eine gewisse Bescheidenheit haben, wir können es nicht beweisen. Andererseits, wenn wir ganz extrem agnostisch wären, müssten wir auch sagen, wir wissen auch gar nicht, was gut oder böse ist und auf welche Werte wir uns einigen sollen. Das heißt, ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Einigkeit brauchen wir, um eben gute, liberale Werte von Freiheit, von Menschenwürde begründen zu können. Und so ein bisschen ein Bruder oder ein Cousin oder eine Cousine des Agnostizismus wäre im Bereich der Religion der Relativismus. Der sagt, man kann es am besten mit einem Beispiel vom indischen Subkontinent erklären. Berühmtes Beispiel, kennen Sie sicher, 5 blinde Männer finden sich vor einem Elefanten und sollen nun beschreiben, was vor ihnen liegt. Und einer berührt den Bauch und sagt, was vor uns ist, ist wie eine Mauer. Und jemand anderer berührt den Rüssel und sagt, was vor uns ist, ist ungefähr wie ein Feuerwehrschlauch. Und jemand anderer berührt die Beine und sagt, was vor uns ist, ist ungefähr wie ein Baum. Und sie haben alle ein Stück weit recht, aber eben doch nur ein Stück weit. So weit, so interessant. Um diese Geschichte erzählen zu können, muss natürlich zumindest eine Person, nämlich die Erzählerin oder der Erzähler, sehen können. Also so ganz im Dunkeln tappen können wir nicht alle. Irgendjemand muss wissen, das ist alles das eine und zwar ein Elefant. Mit anderen Worten, wenn ich auf die Religion umlege, würde ich vielleicht sagen, naja, der Buddha war ganz interessant, hatte gute Ideen, Moses hatte ganz gute Ideen, Jesus, der Prophet des Islam, alle ganz gute Ideen. Und die waren ein bisschen überzogen in ihren Aussagen, aber ich kann jetzt im 21. Jahrhundert, Gott sei Dank, euch allen zeigen, die meinten eigentlich genau das Gleiche. Es klingt schon nicht mehr so bescheiden wie zunächst das Bild vom Elefanten. Ein bisschen in diese Richtung stammt das Bild aus dem Theaterstück Nathan der Weise, die Ringparabel, Lessing, auch bekannt wahrscheinlich aus dem Deutschunterricht, wo ein König, eine Dynastie von Königen jeweils dem Sohn das Königtum vererbte und zwar nicht nach der Erstgeburt, sondern dem würdigsten Sohn und zwar durch Übergabe eines Ringes. Und ein König hatte drei Söhne, die alle gleich liebte, und in einem Moment der Schwäche hatte einem jeden versprochen, eines Tages wirst du König. Als der König starb, hatten alle drei Söhne einen Ring und behaupteten, ich bin König. Mir wurde es versprochen vom Vater und der Ring beweist es. Nun, zwei der Ringe waren nicht das Original. Nathan der Weise sagt dann, schau, die Kraft des einen Ringes ist, dass der Träger möglichst Gutes tun kann. Und jetzt, ihr drei, übt euch in einem Wettstreit Gutes zu tun. Und in tausend Jahren wird ein Weiserer als ich auf diesem Richterstuhl sitzen und der wird dann entscheiden, welcher Ring tatsächlich der richtige war. Super Idee. Grundsätzlich, genau das brauchen wir in unserer pluralistischen Gesellschaft. Wir haben Menschen guten Willens, die muslimischen Glaubens sind, jüdischen Glaubens, christlichen Glaubens, Agnostiker, Atheisten, Buddhisten, Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Zugängen, die alle das Gemeinwohl Deutschlands zum Beispiel, Greifswald, Europas am Herzen haben. Wenn es uns gelingt, einen Wettstreit sozusagen oder ein gemeinsames Projekt zu entwickeln, wo wir möglichst viel Gutes tun wollen, umso besser, kann uns nichts Besseres passieren. Allerdings ist es natürlich nicht ganz so einfach, denn in Deutschland gibt es ja auch eine Mehrparteiendemokratie, daher Wahlen. Ich habe noch keine wahlwerbende Partei gesehen, zumindest bei uns in Österreich, die sich hinstellt und sagt, wir wollen Böses für Deutschland. Wir wollen Schlechtes für die Menschen in diesem Land. Jede Partei sagt, wir wollen Gutes für dieses Land. Wir wollen Gutes für die Menschen in diesem Land. Also, super, können die alle eine Partei bilden? Nein, natürlich nicht, weil die Definition des Guten und auch die Definition, wer wir ist und wie dieses Land sein soll, natürlich auseinanderklaffen. Also ganz so leicht ist es mit der Ethik noch nicht, da müssen wir erst drüber streiten oder uns verständigen, was denn das Gute ist, in dem wir uns mühen sollen. Das wäre so die eine Herausforderung bei der Ringbahn, aber die andere möchte ich so formulieren. Wenn es denn bei der Religion nur um gute Werke ginge, im Selbstverständnis der Religionen, könnte man es vielleicht dabei bewenden lassen. Aber die meisten Religionen behaupten ja noch viel mehr. Sie behaupten, dass es darum um die letzten Dinge geht, um Hoffnung über den Tod hinaus, um einen Zugang zu dem Wesen, der alles erschaffen hat. Das heißt, das Bild des Ringes könnte man, wenn es um die letzten Dinge geht, vielleicht verändern und abwandeln zu einem Bild von Kletterseilen. Und wenn man sagt, es gibt drei Kletterseile, davon ist eines ein tatsächlich hochwertiges Kletterseil, das 200-300 Kilo Belastung aushält, und die anderen sind billige Imitate, Theaterrequisiten, die bei 15 Kilos reißen werden. Dann ist es, wenn ich wieder in den Bergen bin, ja, die ich liebe, für mich schon relevant, ob ich jetzt das richtige belastbare Seil dabei habe und an meinem Karabiner festmache oder ob es ein billiges Imitat ist. Mit anderen Worten, wenn es um wirklich viel geht, möchten wir der Wahrheit zumindest so nahe kommen wie möglich. Wenn wir merken, da steht viel am Spiel, da geht es um was, dann ist es für uns wichtig, so gut wie möglich herauszufinden, was ist denn belastbar? Wie sieht es denn wirklich aus? Und ich denke, das kann man ein Stück weit auf die Distanz machen, aber gerade wenn es um Personen geht, um persönliche Beziehungen geht, ist irgendwann es auch notwendig, sich persönlich zu involvieren und ein Risiko einzugehen. Liebesbeziehungen zum Beispiel. Ich kann Facebook-Stalking machen, ich kann Leute beobachten aus der Ferne, ich kann Erkundigungen einholen, aber wenn ich möchte, ob eine gewisse junge Frau meine Gefühle erwidert oder nicht, komme ich letztlich nicht drum herum, mich auch persönlich zu involvieren. Und ich möchte mit diesem Bild nahelegen, dass es bei diesen letzten, größten Dingen immer auch für uns um was ganz Persönliches geht. Warum bin ich hier? Was gibt meinem Leben Sinn? Was gibt mir Hoffnung? Worauf kann ich hoffen? Gibt es Hoffnung über den Tod hinaus? Das sind Fragen, die so wichtig sind, dass ein reines Schulterzucken für die meisten von uns, wenn wir uns die Frage vor Augen führen in ihrer Tragweite, nicht ausreichend ist. So, ich habe so ein bisschen meine theoretischen, pragmatischen Überlegungen mit Blick auf die Wahrheitsfrage gebracht und habe gesagt, okay, Atheismus, Agnostizismus, Relativismus haben vor allem der Agnostizismus ihre Plausibilitäten, lösen aber auch noch nicht alles. Jetzt möchte ich, und zum Zweiten habe ich gesagt, gerade im letzten Teil jetzt, dass wenn es uns um was ganz Wichtiges geht, dass wir es gerne wissen würden, wenn wir es wissen können. Dass die Frage, wenn sie beantwortbar ist, eine der wichtigsten Fragen ist, die wir beantworten möchten. Jetzt möchte ich nochmal innehalten und sagen, ist es tatsächlich ein besonders religiöses Phänomen, das zu dieser Art von Gewalt führt, wie ich es an den anfänglichen Beispielen eingeführt habe. Meine Wahrnehmung ist, dass diese religiöse Gewalt ein Beispiel für eine Überkategorie ist, aus einer Überkategorie, nämlich der ideologisch motivierten Gewalt. Ideologien haben gemeinsam, dass sie die Welt sehr oft teilen in ein Wir und die anderen und wir gegen die anderen. Das tun viele Religionen, das tun aber auch säkulare Ideologien, das tun auch rassistische Ideologien, Ruanda zum Beispiel, der Völkermord dort hatte mit Religion nichts zu tun. Es war aus dem Kolonialerbe heraus entstanden, diese Trennung zwischen Hutus und Tutsis und diese Entmenschlichung der Tutsis über Jahrzehnte, die Propaganda, die das Inyenza als Küchenschaben herabgewürdigt hat, die Straflosigkeit bei kleineren Pogromen bis hin zum Völkermord. Ideologien, die Welt teilen in wir gegen die anderen. Gerade in der heutigen Zeit sind diese Ideologien auch in unseren westlichen Demokratien wieder im Aufschwung, weltweit, nicht nur hier. Und Menschen sind gespalten. Meine Frau ist Engländerin. Was da gerade abgeht mit Brexit und wie das Land schon spaltet, ist ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Ideologien spalten. Wir und die anderen, wir gegen die anderen. Aber was mich bei den Ideologien fasziniert ist, warum verfangen die so? Warum sind die so erfolgreich? Warum sind hochentwickelte, hochgebildete Kulturen, Länder immer wieder anfällig für solche Ideologien? Mein Heimatland, unser gemeinsamer deutschsprachiger Kulturraum, ja, von nicht langer Zeit, ich höre gerade die Biografie von Dietrich Bonhoeffer an. Unglaublich damals, wie stark Menschen, die Mozart gehört haben, abends und Familienväter waren oder Mütter waren, was die untertags am Schreibtisch oder in Uniform vollbracht haben. Warum sind wir so anfällig für diese Ideologien? Ich fand da vor allem den sowjetischen Dissidenten, russischen Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn interessant. Der hatte seine Erfahrungen als Gefangener Stalins am Gulag beschrieben in dem Buch Archipel Gulag, hat den Literaturnobelpreis gewonnen und beschreibt, er war Offizier, sowjetischer Offizier, hat gegen Nazi-Deutschland gekämpft damals, hat kritische Briefe nach Hause geschrieben, die wurden gelesen, er wurde degradiert, verhaftet, musste nach Hause marschieren und kam dann auf den Gulag, wo er viele Jahre zugebracht hat. Was mich an seinem Buch vor allem fasziniert, ist der Ton. Es ist eben nicht eine persönliche Abrechnung, nicht ein "Das sind die, die mir das angetan haben", sondern es ist ein ehrliches Buch, in gewisser Weise auch ein weitherziges Buch. Er schreibt sogar und sagt, wer weiß, ob ich nicht einer von den Tätern hätte werden können, hätte ich die Ausbildung ein paar Jahre später gemacht zum Offizier. Und dann ist die Schlüsselstelle für mich im Buch, wo er schreibt, hier angelangt möge das Buch wieder schließen, wer in ihm politische Entlarvungen und Anklagen zu finden erwartete. Wenn es nur so einfach wäre. Dass irgendwo böse Menschen mit böser Absicht böse Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den Übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Das finde ich aus dem Mund oder aus der Feder eines Opfers dieser Willkürherrschaft des Gulags ungeheuerlich. Wie der schreiben kann, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, verläuft nicht irgendwo draußen in der Gesellschaft, sondern im Herz eines jeden Menschen, in meinem Herzen. Finde ich ungeheuerlich, wie jemand mit dieser Biografie das so zum Ausdruck bringen kann. Mich spricht das auch deshalb an, da bin ich beim dritten und letzten Teil jetzt angelangt, meine Überlegungen, bevor wir in die Diskussion gemeinsam einsteigen können. Mich spricht das auch deshalb an, weil das mit Jesus von Nazareth was zu tun hat. Jesus von Nazareth stellt nämlich die gleiche Diagnose. Er sagt, es geht nicht darum, wer dazugehört, wer nicht dazugehört, wer diese oder jene Vorschriften hält, sondern das Problem, das wir Menschen haben, ist unser Herz. Aus dem Herz des Menschen kommt Mord und Raub und alle bösen Dinge hervor. Also die Diagnose, die Solzhenitsyn stellt, ist dieselbe Diagnose, die 1900 Jahre vorher Jesus Christus gestellt hat. Und Jesus Christus ist spannend für mich, weil er mir als Christ, und hier kann ich nur für die christliche Religion sprechen, die Möglichkeit gibt, nachzufragen, wenn Religion als Ideologie gebraucht wird, wie auch das Christentum immer und immer wieder gebraucht wurde und noch gebraucht wird, liegt das dann im Wesen der christlichen Religion oder ist es Missbrauch der christlichen Religion? Weil Christentum von Christus kommt, weil er im Zentrum steht, kann ich es an ihm messen, ob es im Wesen liegt oder ob es ein Missbrauch ist. Und wenn ich das nun bei Jesus festmache, sehe ich zum einen, Jesus hatte kein Problem mit Wahrheitsansprüchen. Der hat Dinge vom Stapel gelassen, wo uns heute noch die Ohren schlottern. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Boah, unglaublich, diese Aussage. Viel exklusiver, provokanter geht's wohl nicht. Gleichzeitig lebt Jesus den völligen Gewaltverzicht, ist bereit, sich martern und töten zu lassen, ohne zurückzuschlagen, ohne zur Gewalt aufzurufen und er fordert das auch von seinen Nachfolgern. Er sagt seinen Jüngerinnen und Jüngern, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und aus dem heraus komme ich zum Schluss, dass ich sage, wenn Christen die christliche Religion als Ideologie verwenden, um zu spalten, wir gegen die anderen und zu Gewalt aufrufen gegen die anderen im Namen der Religion, dann tun sie das nicht, weil sie Jesus zu ernst nehmen, sondern tun sie das, weil sie Jesus nicht ernst genug nehmen. Christen, missbrauchen den christlichen Glauben als Ideologie, nicht weil sie Jesus zu ernst nehmen, sondern weil sie Jesus nicht ernst genug nehmen. Aber eine Frage bleibt noch offen. Wenn das Problem das menschliche Herz ist, so wie solche Netzen, wie Jesus Christus das zum Ausdruck bringen, können wir da nur aufgeben und sagen, so sind wir Menschen halt, so sind wir geprägt durch unsere Geschichte, durch unsere Urgeschichte, es wird sich auch nicht ändern. Gerade hier finde ich schon im Alten Testament der Bibel einen Ton der enormen Hoffnung, wo es heißt, dass Gott sagt, ihr habt Herzen aus Stein und ich werde euch Herzen aus Fleisch geben, weiche Herzen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich muss das machen, ich muss es euch schenken. Es gibt diese Veränderung von innen her, die dir geschenkt wird. Das finde ich eine ganz spannende, hoffnungsvolle Ansage. Und für mich ist spannend, dass ich das auch erlebe. Immer wieder ein Stück weit sogar bei mir selbst, aber auch in den Menschen um mich herum, dass tatsächlich Menschen durch diese Erfahrung der Liebe Gottes, wie sie sich in Jesus Christus zeigt, verändert werden. Und ich schließe ab mit einer Geschichte eines Freundes von mir. Er heißt Tom Terrence. Tom ist aufgewachsen in den Südstaaten der Vereinigten Staaten, in Mississippi, und war religiös geprägt, so wie viele. Aber die Religion war für ihn bestenfalls Ideologie, das kulturelle Wasser, in dem er geschwommen ist. Er wurde dann als Jugendlicher radikalisiert und schloss sich einer Bewegung an, dem Ku Klux Klan. Und zwar den White Knights of the Ku Klux Klan. Das ist der rechte Rand des rechten Randes der militanten Rassisten in den Südstaaten. Er war Anführer dieser Gruppe in Mississippi, hat terroristische Anschläge mitgeplant und mit ausgeführt. Eines Tages war er mit einer Komplizin unterwegs zum Haus eines jüdischen Anwalts, wollte dort eine Bombe deponieren, und das FBI war gewarnt worden, hatten einen Hinterhalt gelegt und es gab einen Kugelhagel, war angeschossen, konnte ins Auto sich retten, Fluchtauto, ist davongefahren, seine Komplizin ist so gestorben, Halsdurchschuss, er landete im Straßengraben nach einer Verfolgungsjagd, die Polizei kam auf ihn zu und knipsten die Taschenlampen auf und schossen aus nächster Nähe auf ihn. Ihre Anweisung war tot, nicht lebendig. Er hat dennoch überlebt, wurde vor Gericht gestellt, 30 Jahre Haft. War in Haft und es war Südstaaten, es hat ihm im Gefängnis nicht so gut gefallen. Er war gut vernetzt, ist ausgebrochen. War auf der Flucht, wiederum das FBI auf seinen Fersen, wiederum ein Sturm auf ihr Versteck, ein Komplize wurde erschossen, er hat überlebt, dann kam er in Einzelhaft. Als er in Einzelhaft war, hat er gedacht, jetzt muss ich was lesen, das meiner Seele gut tut. Hat sich ein Buch bestellt, unter anderem eines österreichischen Autors, den viele für einen Deutschen halten. Er hat tatsächlich Adolf Hitler, Mein Kampf, gelesen. Das kann man in Amerika im Gefängnis sich kommen lassen, ja? Auch damals schon. Das war seine Ideologie. Um seine Seele aufzumuntern, hatte Adolf Hitler Mein Kampf gelesen. So war er drauf. In diesen Jahren der Haft hat er dann begonnen, irgendwie die Philosophen zu lesen, antike Philosophen, Stoiker vor allem, und kam dadurch auf die Wahrheitsfrage. Damit haben wir begonnen. Kam auf die Wahrheitsfrage und irgendwie kam ihm durch die Lektüre der Philosophen der Gedanke, vielleicht ist die Welt nicht so, wie meine Vorbilder sie mir erklärt haben. Vielleicht ist die Welt gar nicht so, wie der Ku Klux Klan sie sieht. Vielleicht liege ich daneben. Und so war ein spaltbreit Offenheit in seinem Denken, dass er bereit war, seine Weltanschauung, seine Weltsicht zu hinterfragen. Und nach einiger Zeit fiel ihm irgendwann ein neues Testament. Ein Teil der Bibel, der beginnt mit der Biografie von Jesus Christus, mit 4 Biografien, in die Hände. Und dann las er das. Ohne Kirche, ohne Pfarrer, Pastoren, Priester, einfach allein, ohne Religion, im Hintergrund als Ideologie, sondern einfach nur der Text und dann die Person, die ihm in diesem Text begegnet ist. Und er war so beeindruckt, so einen Bann gezogen von dieser Person Jesus, dass er erkannte, er war völlig, ganz und gar auf dem Holzweg gewesen. Tatsächlich war es so, dass das, was er für wahr achtete, falsch war und das, was er für falsch achtete, wahr war. Und er hat da erlebt, dass sein Herz sich verändert hat, dass er sich plötzlich den Menschen zugewandt hat, Schwarzen, die mit ihm im Gefängnis waren, den Menschen, die er davor verachtet hat, gegen die er war. Er hat sich von innen her verändert, er hat ein religiöses Erlebnis in der Bekehrung gehabt und da sind die Leute natürlich sehr skeptisch, wenn das im Gefängnis passiert, weil man weiß ja, Jailhouse Religion ist besser, wenn man auf Bewährung freigelassen wird. So ging es auch dem FBI-Agenten, der verantwortlich war, ihn zu stellen, und der hat davon gehört und hat gesagt, das werde ich überprüfen. Er war selbst Atheist und hat gesagt, das glaube ich nicht, dieser Terrence. Und er war durch die Begegnung mit Tom so beeindruckt, dass die beiden Freunde wurden und dass dieser Mann, durch das diese Veränderung, die er gesehen hat, letztlich gläubig wurde. So war das in dieser Geschichte. Nach einigen weiteren Jahren Gefängnis wurde er irgendwann entlassen, hat versucht, so gut wie möglich Wiedergutmachung zu leisten, dort, wo es möglich war, hat versucht, was an ihm war, zu tun, um gerade zu stehen für das Unrecht, das er begangen hatte und vor allem sich einzusetzen für Versöhnung in seinem Land, hat gemeinsam mit einem afroamerikanischen Pfarrer ein Buch geschrieben über Rassenversöhnung, hat selber auch Theologie studiert und bereitet gerade wieder ein Buch vor zu diesem Thema, das in Amerika immer relevant ist und bleibt. Mich beeindruckt an dieser Geschichte, erstens, dass ich Tom kenne und so wie ich ihn heute kenne, ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass der Jesu drauf war, weil er einer der angenehmsten, geduldigsten, demütigsten, spirituellsten Menschen ist, die ich kenne. Und es begeistert mich einfach, dass Menschen sich wirklich verändern können. Und bei ihm zum Beispiel hat Wahrheit, die Wahrheitsfrage eine große Rolle gespielt und eben die Person Jesu. Mir hat man mal gesagt, das Beste, was man von einem Vortrag mitnehmen kann, ist eine Frage. Weil mit der Frage kann man dann machen, was man will. Ich gebe Ihnen zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen. Einmal eine Frage, die Sie aus der Distanz bedenken können. Und diese Frage, die man aus der Distanz bedenken kann, ist, welche Gründe habe ich eigentlich, dafür zum Atheismus zu tendieren, Agnostiker, Agnostikerin zu sein, zu denken, alle Religionen sagen dasselbe, oder zu denken, meine Religion ist die wahre. Welche Gründe habe ich und habe ich die Gründe hinterfragt? Wie gut sind sie? Gibt es andere? Sollte ich da vielleicht mehr darüber nachdenken? Welche Gründe habe ich? Und wie interessiert bin ich darin, das Ganze immer wieder auch mal zu überdenken? Das kann man aus der Distanz machen. Das Zweite ist viel persönlicher. Das ist die Frage, hat Solzhenitsyn recht? Verläuft auch in meinem Herzen ein Strich, der Gut und Böse trennt? Und geht es auch mir manchmal so, dass ich nicht das Gute, das ich will, tue, sondern das Böse, das ich nicht will? Und dass ich merke, dass ich so verstrickt darin bin, dass immer wieder Bitterkeit oder Neid oder Eifersucht oder Selbst oder was immer es ist, mich immer wieder in eine Richtung zieht, wo ich eigentlich weiß, das gute Leben, das Leben, das ich leben möchte, wäre anders. Das Leben der Liebe, des Friedens, der innigen Freundschaft und Gemeinschaft. Ist das auch bei mir so? Und wenn ich das bei mir beobachte, was wäre, wenn diese alten Propheten recht haben? Und es einen Gott gibt, der sagt, wenn du möchtest, schenke ich dir ein neues Herz. Wenn du möchtest, liebe ich dein Herz gesund. Was wäre dann? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt ein Musikstück und dann können Sie gerne Fragen und Anmerkungen anbringen.